Hey, hier spricht der Micha und ihr hört den nervig und niveaulosen Trash-Talk. Ja, es gibt natürlich Kapitelmarken und wie immer könnt ihr da überspringen, aber jetzt mal ganz im Ernst, hier wird nicht übersprungen, ist das klar? Ja? Also, jetzt schön brav gechillt unsere Rants anhören und dann natürlich 5 Daumen und Sternchen und Abo und ihr wisst schon, der ganze Quatsch, ja? Okay, los geht's.
Hallo und herzlich willkommen zum nervigen und niveaulosen Trash-Talk. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal sogar 2 GästInnen, die noch sehr viel nerviger und niveauloser sind als ich. Hallo, wer seid ihr denn?
Hi, ich bin Jasmin Neitzel und ich bin genau dafür bekannt, für niveaulose Beiträge und darin Leute mit Dingen zu nerven.
Ja, das möchte ich ganz stark anzweifeln. Mein Name ist Michael Krassel und ich behaupte mal, ich bin noch niveauloser und noch nerviger. Und Challenge accepted, here we go.
Vielleicht fragen sich jetzt einige ZuhörerInnen, ob wir hier neben dem nerdigen Trash-Talk, also den Hauptfolgen mit Elea, Patrick und Jörg, sowie dem niveauvollen Trash-Talk, also den Interview-Spin-Offs, bei denen ich alleine bin, noch eine dritte Podcast-Marke aufbaue. Und die Antwort ist irgendwie ja, aber vor allem aber nein, denn eigentlich sollte dies hier wie im letzten Jahr einfach nur eine kurze Bonusfolge zum 1. April werden. Quasi die zweite alljährliche Tradition neben den Oscar-Folgen. Aber nachdem Michael und ich letztes Jahr festgestellt haben, dass wir erstens mehr als genug Dinge finden, wo man sich aufregen kann in der Rollenspielszene. Und damit konnten wir fast schon eine komplette Folge füllen. Und zweitens, dass wir vielleicht nervig sind, aber eigentlich nicht niveaulos, sondern doch ganz niveauvoll diskutiert haben. Da haben wir uns entschieden, holen wir noch jemanden rein und machen sozusagen eine klassische Spin-off-Folge, also einen niveauvollen Trash-Talk. Aber ich bin natürlich ein Fuchs. Ich habe von der Jasmin gelernt, denn nervig und niveaulos klickt sich natürlich viel besser als niveauvoll. Deswegen hat diese eigentlich total klassische Spin-off-Folge jetzt ein neues Label bekommen. Und gebt zu, ihr da draußen habt ja auch vor allem deshalb draufgeklickt, weil Skandale einfach viel spannender sind als zivilisierte Interviews. Daher haben wir jetzt hier eine ganz klassische Spin-off-Struktur, weswegen wir mit einem kleinen Getränketest anfangen, quasi um die Nerven zu beruhigen. Und kurz vor knapp kam das Paket noch, deswegen konnte ich es nur Jasmin, die ich live gesehen habe, ihr quasi den Tee überreichen. Und ja, Jasmin, was haben wir denn zu trinken dabei diesmal?
Ja, ich habe die Packung schon wieder woanders hingelegt, die liegt in der Küche, wo ich den Tee aufgesetzt habe. Aber Feierabend oder irgendwas in die Richtung, Kaminfeuer.
Sekunde, ich gucke mal nebenbei, wie es heißt. Die sind super professionell. So, warte, wie heißen die? Zaubermerch heißt der Laden. Die haben nämlich, die waren so begeistert von unseren auch kritischen Rezensionen der letzten Male, dass sie uns einfach nochmal ein Päckchen geschickt haben. Vielen Dank dafür. So, Tee, das war, glaube ich, eine Winter- oder eine Herbstmischung. Mal schauen. Wintermischung. Vanillekipferl. Nein, das war es nicht. Du kannst so lange schon mal erzählen, wie es schmeckt und ich gucke immer noch, wie es heißt.
Ja, ich muss erst mal trinken, bevor ich das bevor ich das tun kann.
Fire Magic. Und laut Beschreibung, die irgendwo ganz weit unten ist, ich muss es immer weiter runterscrollen. Dumm-di-dumm-di-dumm. Zutaten. Apfel, Hibiskus, Rooibos, super great. Hagebutte, Zimtstangen, Zimtstücke, Mandel. Natürliches Aroma und Nelke. Also ist schon so ein bisschen winterlich. Und na gut, wenn die Folge am 1. April kommt, ist der Winter vorbei, aber naja, lass uns mal probieren.
Ja, es ist weniger anachronistisch, als den Halloween-Tee jetzt zu probieren, den sie dir da geschickt hatten. Ja, ein bisschen Zimt schmeckt man raus.
Das wäre so ein Früchtetee, ne? Also Hibiskus. Ja. Man schmeckt das. Und ihr alle wisst, ich mag keinen Früchtetee, aber sie sind mutig genug, mir trotzdem immer wieder welchen zu schicken.
Ja, ich hatte ja in meiner Verzweiflung überlegt, ob ich am Getränketest mitmachen kann und habe hier ein nettes Display-Reinigungsflüssigkeit von Happy Clean
wovon ich euch jetzt was teilen möchte, weil ich nämlich super genial finde, was hier als Bedienungsanleitung draufsteht. Aufsprühen, Klammer auf, mehr ist besser, Klammer zu. Wie kann man sein Produkt denn besser vermarkten?
Ja. Auf jeden Fall, ja, also den Tee kann man wohl trinken. Ich gieße die Kanne jetzt nicht weg, aber ich kann auch jetzt schon sagen, ich werde mich nicht daran erinnern, wie der im Vergleich zu anderen Weihnachtsfrüchtetees so schmecken wird innerhalb der nächsten Tage. Das ist, es ist ein solider Weihnachtstee.
Ich glaube, ich werde mich schon erinnern, weil er doch ziemlich intensiv schmeckt, auch an den Geruch vor allen Dingen. Ich habe ja quasi mir ein bisschen Tee rausgemacht zum Testen, bevor ich dir die restliche Packung gegeben habe. Mhm. Da riecht die ganze Küche danach, wenn du das aufmachst. Also das ist super geruchsintensiv und ich habe auch nicht den Fehler begangen, den wir sonst gemacht haben, dass wir es zu dünn gemacht haben, sondern ich habe wirklich genau die Menge genommen für den Tee, die vorgeschrieben ist. Das ist intensiv. Also das ist nicht so ein kleiner Beuteltee, den du auf einen Liter in eine 1-Liter-Kanne reinpackst. Das ist richtig ein intensiver Früchtegeschmack.
Ja.
Ja.
Das ist richtig.
Na gut. Wir sind gestärkt und können weitermachen. Und zwar mit der Medienschau. Natürlich vielleicht einer ein klein wenig rantigen Medienschau. Wer weiß. Wir lassen einfach mal die Jasmin anfangen. Denn Jasmin und ich haben quasi ein super queeres Date gehabt, in dem wir uns super maskuline, verschwitzte Männer angeschaut haben, die sich eng umschlungen vor uns auf dem Boden wälzten. Kurz, wir waren beim Wrestling. Und das hat dich so beeindruckt, dass du es in der Medienschau bringen wolltest. Und deswegen,
ja.
Was hast du denn als absolute Wrestling-Neulingen erlebt?
Ja, es ist halt einfach jetzt 2 Tage her, deswegen eine gute Medienschau. Ich fand es durchaus interessant zu sehen, wie sehr das Ganze eben klaren Strukturen folgt, die auch sofort klar werden, wenn man da drin ist. Also es ist auf eine Art partizipativ, dass man eben für einen Teil der Leute buhen, für einen Teil der Leute klatschen soll. Und es ist bei den meisten Leuten, und zumindest dann, wenn sie es gut machen, sofort klar, wer da in welcher Rolle ist. Und ja, es gehört Schauspiel auf jeden Fall dazu. Und das Publikum versucht auch zu Schauspielern, als wären sie Leute, die sich Gewalt auf der Bühne angucken wollen. Ich bin mir nicht sicher, ob das halt so richtig funktioniert hat. Also da wirkt es halt teilweise einfach ein bisschen so. Ja, die Leute bemühen sich, da jetzt Stimmung zu machen, weil sie das Gefühl haben, sie sollten Stimmung machen und nicht so sehr, als sie wären tatsächlich zutiefst mitgerissen. Aber ja, die Leute auf der Bühne haben das überwiegend cool gemacht. Es ist halt viel Körperlichkeit drin und man sieht auch, wie die Leute unterschiedliche Movesets haben und auch, wie sie teilweise zum Nachteil ihres eigenen Alltags sich mit Frisuren und Bärten und so etwas in ihre Rollen hineinbegeben. Also da waren einige, die sagen wir, große Opfer dafür gegeben haben, wie halt so Kirmesboxer aus den 80ern auszusehen. Ja, also ein bisschen Hipsterkram ist es. Kommt mir so vor. Und ja, sie stellen auf jeden Fall in sehr verdichteten, ja, sozusagen diese kurz erzählenden Kämpfen immer eine Story dar, wo in der Regel das Gute in irgendeiner Weise triumphiert und die Bösen besiegt werden, außer es ist ein Setup für irgendwas anderes in die Zukunft. Das ist halt auch erkennbar. Ja, es hat mir gefallen, wie verdichtet halt diese Erzählungen da sind und wie wenig die im Grunde das herstellen müssen und sonst mit Körpersprache und Gesichtsausdrücken arbeiten. Was ich jetzt am beeindruckendsten fand als ja, Wrestling-Match war eines, wo jemand Schergen mitgebracht hat, also zu einem Kampf, der ursprünglich sollte es ein 1-zu-1-Kampf sein. Er hat dann halt 2 Schergen mitgebracht, die seine Gürtel reintragen und die hatten halt einfach ein sehr gutes, unsympathisches Schergen-Game, das sie da an den Tag gelegt haben. Also sie haben das sehr gut gespielt, den Typen dazu zu jubeln und unfair zu versuchen, den Kampf zu beeinflussen, das Publikum anzupöbeln. Das ist sehr gut gelungen und ist dann halt auch noch zu einem sozusagen Match zu 3-gegen-3 eskaliert in dem Ding. Also da war halt auch ein bisschen noch ein Twist drin. Das fand ich so den besten Kampf. Und was ich denke, ich fürs Rollenspiel und so mitnehmen kann, ist halt einfach eine Bereitschaft, seine Leute noch plakativer und sympathisch darstellen zu lassen, die das sein sollen. Also nicht nur, ja, das sind Räuber, sondern die halt auch irgendwie einen fiesen Gesichtsausdruck haben zu lassen oder irgendwas halt direkt mit einem Satz unsympathisch machen, weil das geht und sofort ist da mehr Emotionen drin, als wenn einfach sie nur sagen, Geld oder Leben und es so eine existenzielle Ebene hat.
Rollenspiel ist tatsächlich auch ein sehr gutes Stichwort, denn ich habe ja quasi die innere Mission, alle möglichen Rollenspieler, InfluencerInnen zum Wrestling zu bringen. Irgendwann schaffe ich auch dich noch, Micha. Aber ich habe ja zum Beispiel schon die Jasmin geschafft. Ich habe es schon geschafft bei Marco Schuck und jetzt auch beim Patrick vom nerdigen und niveauvollen Trash Talk. Und was mir aufgefallen ist, je nachdem, aus welcher Richtung die Leute kommen, mit denen man da hingeht, die rezipieren den Abend komplett anders. Also wenn ich damit schon Leuten hingehe, die Wrestling schon kennen, die sagen hinterher alle so, ja, der hätte jetzt diesen anderen Move machen müssen und er hätte höher springen müssen und weiter und schneller und so weiter. Und wenn du aber mit Rollenspielenden hingehst, dann wird sofort auf die Storylines eingegangen und ja, wir hätten hier noch einen Story-Twist einbauen können und da hätte man noch eine Verknüpfung machen können zu der anderen Story. Das war super interessant zu sehen. Ja, ansonsten noch kurz der Vollständigkeit halber, die Veranstaltung hieß Power Slam 2. Von der Catch Factory in Leipzig, das ist eine von den wirklich guten und recht großen Ligen in Deutschland, wo auch wirklich sehr, sehr, sehr gute WrestlerInnen auftreten. Bei uns waren es dieses Mal leider nur Wrestler. Und ja, wie gesagt, wir saßen in der ersten Reihe und ich habe das mal ausgerechnet, weil die Matchzeiten online waren. Gestern, also einen Tag nachdem ich mit Jasmin da war, waren wir ja bei WWE in Hannover, also der ganz, ganz, ganz großen amerikanischen Liga. Wir saßen ganz hinten, ich glaube, hinter uns waren bloß noch 3 Reihen oder so. Und wir haben umgerechnet 1 Euro pro Minute Wrestling bezahlt. Und jetzt, wo wir vorher in Leipzig waren, Jasmin und ich, wir saßen ja in der allerersten Reihe, wir haben den Schweiß quasi gespürt und sind auch, also mir zumindest, sind auch Leute auf die Füße getreten, die quasi aus dem Ring hinausgesprungen sind. Und da haben wir, ich glaube, weniger als 50 Cent pro Minute Wrestling bezahlt. Also ich glaube, wenn ihr die Wahl habt, ob ihr sehr viel Geld ausgeben möchtet für die große Liga oder wenig Geld für die kleine Liga und ganz vorne sitzt am Ring, dann gebt doch lieber ein bisschen weniger Geld aus und unterstützt deutsches Indie-Wrestling.
Ja, ich muss das sagen, bei der Catch Factory, dass man da direkt mit einer Progress Pride Flagge am Eingang begrüßt wird und der Ansager der MC auch erstmal direkt darauf hinweist, dass hier menschenfeindliche Äußerungen nicht willkommen sind und Leute auch rausgeschmissen werden, sollte es dazu geschehen und sie haben Awareness-Team und so etwas. Also da ist durchaus auch ein Bewusstsein dafür, welches Publikum sie bewusst haben wollen, wen sie ausladen.
Jetzt hatten wir nochmal einen schönen, denke ich doch positiven Aspekt in der Medienschau. Und jetzt wird's Zeit, dass wir uns richtig reinranten, denn wir wollen ja gleich richtig hart draufkloppen auf die Rollenspielszene. Deswegen, Micha, möchtest du schon mal loslegen?
Ja, ich muss erstmal natürlich gegen die Jasmin ranten, weil also bei schwitzenden, halbnackten Männerkörpern hätte ich mehr Niveaulosigkeit erwartet. Das ist wirklich noch zu überbieten. An der Stelle muss ich jetzt hier nachbessern. Willst du einem das zu deiner Verteidigung zu sagen, Jasmin?
Es waren halt keine Frauen eingeladen und dann ist meine Begeisterung nur so weit zu erreichen. Es waren gute Bärte da, muss man sagen. Das kann man schon mal loben. Habibis hatten fantastische Bärte und waren Heels, die ich eigentlich anfeuern wollte, weil sie sympathischer waren als die, gegen die sie gekämpft haben.
Und die hatten krasse Bauchmuskeln. Das ist der Wahnsinn.
Also gut, ich kann mich weder für halbnackte, bärtige Männer noch für Bauchmuskeln bei Männern so richtig toll begeistern, obwohl ich da jetzt niemanden schämen möchte. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, würde ich sagen. Und zu jedem Tierchen sein Pläsierchen ist auch hier meine Medienschau direkt. Ja? Ich habe gesehen, HIP, Ermittlerin mit hohem IQ und mit riesigem IQ heißt das, glaube ich, sogar. Ja, das ist eine Serie aus Frankreich aus dem Jahr 2021. Und im Original sind die Charaktere herrlich skurril. Die Protagonistin ist eine Dame mit angeblich IQ 160. Und das ist so eine, ja, ich kann es nicht anders sagen, billig geschminkte, billig gekleidete, rothaarige Bombshell, die von 2+ Vätern 3+ Kinder hat. Und das alleine ist schon Szenario genug. Das Ganze ist im französischen Stil natürlich auch mit so einer bisschen Situationskomik, die nicht so haha frontal ist, sondern eher so sublim unten mitschwingt. Und ich mag alle Charaktere daran. Und da die Serie aus dem Jahr 2021 ist, ist die auch nicht veraltet. Das heißt, die haben moderne Autos, die haben Smartphones, die haben moderne Ermittlungsmethoden und alles. Sprich, auf gut Deutsch, für ein Remake völlig unangebracht. Und trotzdem gibt es ein Remake, und zwar aus dem Jahr 2023, natürlich Amerika. Da heißt die Serie dann nur noch High Potential. Und das Ganze ist natürlich amerikanisch Kaugummi glattgezogen. Wir haben kürzere Folgen und wir haben eine viel glattgeschliffenere Protagonistin. Die ist da in ihrem ganzen Auftreten weniger überdreht, weniger persifliert. Das macht die Serie für mich so ein kleines bisschen unerträglich. Und vor allem das, dass manche Protagonisten auch noch original gleich heißen, obwohl die Serie dann in, ich glaube, L.A. spielt. Ich habe mir auch nur die erste Folge angeschaut und die ist wirklich in jedem Twist, in jeder Nuance des Plots exakt gleich wie die erste Folge von der anderen Serie. Ja, darüber möchte ich ranten, weil das ist billiges Nachmachen und das haben wir in der Musik schon genug. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr Lust drauf habt, auf einen intelligenten, skurrilen Krimi mit witzigen Charakteren, dann schaut bitte das Original. Ich will jetzt keine Werbung drauf machen, googelt's einfach, das wird noch gestreamt teilweise. Aus der ARD-Mediathek ist es leider vor kurzem rausgefallen. Aber ansonsten, nehmt das Original, das gilt für fast alles.
Dann habe ich tatsächlich was Originales, aber gut ist es trotzdem nicht. Und möglicherweise setze ich mich hier jetzt hart in die Nesseln. Denn tatsächlich werde ich jetzt über das Lit-RPG eines Gastes sprechen, der vor gerade mal 3 Wochen hier dabei war, nämlich Lev Marshall. Und es tut mir in der Seele weh, denn der war echt ein cooler Gesprächspartner, aber beim Rezensieren, da gibt's einfach keine Freundschaft, da zählt nur die harte Wahrheit. Und deswegen spreche ich über Der Fluch des Schwarzen Phönix, den ersten Band der 5-teiligen Lit-RPG-Reihe Heirs of the Phoenix. Und das ist ein, je nach Buchvariante, entweder 482 oder gar 550 Seiten dickes Lit-RPG, welches ich als 12 Stunden und 7 Minuten langes Hörbuch gehört habe. Über das Genre des Lit-RPG muss ich jetzt gar nicht viel sagen. Immerhin hatten wir vor 3 Wochen ja eine komplette Folge dazu. Naja, eigentlich eine halbe Folge, weil es einen anderen Meta-Themenschwerpunkt gab, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls ist es so eine Art Fantasy-Roman in einem Videospiel-Setting, bei dem man die Entwicklung der Protagonistin nicht einfach nur nachlesen kann, sondern sie, eben wie in einem Rollenspiel, auch durch ihren Charakterbogen nachverfolgt. Weil sie halt so Werte hat und die werden immer besser und dann gibt's Boni und Mali und so weiter. Okay, so viel zur Grundlage. Worum geht's denn nun überhaupt? Die junge Biochemikerin Lena wird erst auf dem Oktoberfest überfallen und dann auch noch von zu Hause entführt und betäubt. Und als sie wieder aufwacht, findet sie sich in der Videospielwelt ihres Mitbewohners Sascha wieder, der quasi so eine Art World of Warcraft entwickelt hat, nur dass man dank VR-Pods die totale Immersion erlebt. Also so quasi wie in den Matrix-Filmen, wo der eigene Geist und damit auch die eigene Wahrnehmung komplett in der fiktiven Realität verschwindet. Allerdings ist Lena keine normale Spielerin, sondern sie ist eine simple Stallmagd, also ein sehr niedrigstufiger Nichtspielercharakter, sodass sie viele spielerische Einschränkungen hat. Und die wichtigste dabei ist, dass sie sich nicht ausloggen kann, weshalb sie rasch den Plan entwickelt, sich auf Stufe 20 hochzuleveln, um dort durch eine spielmechanische Lücke zu einer in Anführungszeichen normalen Spielerin umgewandelt zu werden. Und dann passieren halt die üblichen Dinge, die man aus World of Warcraft oder anderen Multiplayer-Rollenspielen kennt. Looten und leveln, sich über Programmierfehler ärgern, epische Quests meistern und dabei auch noch tägliche Mini-Aufgaben erfüllen, schwierige Bosskämpfe bestehen, sich mit toxischen Gamern rumschlagen. Ihr kennt es alle und was Lev da beschreibt, ist alles schon sehr authentisch. Irgendwann wechselt die Geschichte dann aber vom Bauerngaming zu einer klassischen Heldenreise, bei der Lena nicht nur zum Spielball zwischen zwei verfeindeten künstlichen Intelligenzen wird, sondern bei der sie auch noch zu einem besseren Menschen wird. Und das ist auch dringend notwendig, denn selten habe ich so eine unsympathische und selbstbezogene Protagonistin erlebt. Beispielsweise erwähnt sie so im Nebensatz mit einem Schulterzucken, dass sie mal die Katze eines Freundes hat verhungern lassen, weil sie halt nicht den Draht zu Tieren hat oder auch kein Verantwortungssinn. Also, ich will jetzt nicht übertreiben, aber hätte Lena zu Beginn des Romans nicht einen sexuellen Übergriff erlebt, sondern wäre sie vom Bus überfahren worden, dann hätte ich aber wirklich hart gejubelt, dass der Roman schon vorbei ist. Und die unsympathische Lena ist leider nicht das einzige Problem der Geschichte. Es gibt nämlich noch einen zweiten Handlungsstrang, in welchem der niederländische Tourist Tim immer wieder versucht, Lena zu retten, was aber immer wieder misslingt, weil Tim einfach ein stark übergewichtiger Versager ist. Und ich bin ja nun auch jemand, der übergewichtig ist. Und normalerweise stören mich Dickenwitze oder, wie man jetzt ganz neumodisch sagt, Fettshaming überhaupt nicht. Aber wie sich Lev darin ergötzt, in wirklich jedem zweiten Satz zu betonen, wie fett, wie unfassbar fett Tim ist, das ging mir schon wirklich hart auf die Nerven. Und ich will jetzt nicht von irgendwie sensibler Sprache reden oder so. Das würde vermutlich jetzt am Thema vorbeigehen. Aber entweder hat Lev hier bewusst edgy geschrieben oder er hat sich überhaupt keine Gedanken über Sprache gemacht. Wie mit allen möglichen Problemthemen, wie etwa Vergewaltigung oder Selbstmord, hier teils brutal in Nebensätzen umgegangen wird, weil die einfach nur eingestreut werden, so als Infoschnipsel, ja, nimm's und friss, das hat mich wirklich wütend gemacht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das ja kein Horrorschocker für Erwachsene ist, sondern ein, zumindest laut Amazon, ab 14 empfohlenes Jugendbuch. Was zum Fick? Und wo wir bei Amazon sind, da hat der Roman unfassbare 4,1 von 5 Sternen. Und ich bin ehrlich fassungslos, wie man auf diese Wertung kommen kann. Denn wenn ich jetzt nur mal die eigentliche Fantasy-Geschichte nehme, also ohne den Echtweltteil drumherum, dann komme ich hier auf eine deutlich zu lange, aber immer noch ganz solide Heldengeschichte mit, naja, sagen wir mal 3 von 5 Sternen. Zumindest, wenn ich das jetzt betrachte aus der Perspektive des 14-jährigen Videospiel-Kellerkind-Nerds Philipp. Und ich habe auch schon schlechtere Rollenspiel- und Videospielromane gelesen damals zu der Zeit. Und das Ziel, absolut unwissende Menschen mit dem Konzept eines Lit-RPGs vertraut zu machen, das wird ja tatsächlich erreicht. Aber selbst damals, und ich war wirklich so ein edgy Ossi-Dorfkind, ohne jegliches Gespür für Wokeness oder wie man es damals genannt hat, keine Ahnung, selbst damals wäre mir schon aufgefallen, wie problematisch diese Echtwelt-Handlungsstränge sind. Und vielleicht kann man über einige Punkte diskutieren. Und vielleicht bin ich ja übersensibel, das mag ja alles sein. Aber spätestens bei sowas wie, oh, die Lena ist bewusstlos, da kann ich doch gleich mal die Gelegenheit nutzen und sie sexuell missbrauchen, da sollte eigentlich klar sein, warum ich die Geschichte jetzt massiv abwerte. Und dazu kommt zusätzlich, dass das Hörbuch echt nicht gut ist. Also nicht die Sprecherin an sich, ich wäre ja froh, wie immer, wenn ich eine so schöne Stimme hätte, aber ich weiß nicht, was die Hörbuchregie da fabriziert hat. An vielen Stellen hatte ich nämlich das Gefühl, als hätte sie jeden einzelnen Satz einzeln aufgenommen und es wäre dann einfach Schnipsel für Schnipsel stumpf aneinander geschnitten worden. Das klingt einfach nicht gut, sondern so, als würde die KI einen Text vorlesen. Also kurz, ihr merkt, dass ich mit der Flucht des Schwarzen Phönix wirklich nicht zufrieden bin. weshalb ich hier, und auch nur, weil ich heute einen verdammt guten Tag habe, 2 von 5 Sternen vergebe. Und sorry, not sorry, jede und jeder, der hier irgendwie 4 oder 5 Sterne vergeben hat, ist ein absoluter Vollidiot. Ja, das war meine Medienschau.
Ja, klingt, als würde ich das nicht lesen wollen.
Also, Du willst es nicht lesen und vor allen Dingen willst du nicht das Hörbuch hören.
Ja, das, wieso, das ist ja noch viel mehr Zeitinvestition, aber ja, einfach so grundlose sexuelle Gewalt als Plotpoint wertet eigentlich Bücher nie auf.
Ja, wirklich nicht. Also grundlos wäre wahrscheinlich so ein Punkt, um da zu diskutieren, weil sie bekommt dadurch so eine Art super Spezialfähigkeit durch die Erinnerung daran, aber
ja, noch schlimmer.
Das ist schon sehr weit hergeholt, um das irgendwie möglichst zu relativieren, dass man das in die Story reingepackt hat.
Ja, also, es macht es auf keinen Fall besser.
Nein. Ich hab's, glaube ich, zu dir gesagt, als wir uns vorgestern vom Wrestling drüber unterhalten haben. Das Buch, das wirkt so, als hätte das der 14-jährige super edgy Philipp und der 14-jährige super edgy Stefan zusammengeschrieben. Also das ist einfach nicht gut, weil wir waren mit 14 keine guten Schreiber. Wir sind es jetzt schon nicht, aber damals erst recht nicht, in unserer Edgy-Phase. Na gut, vielleicht sind wir etwas harmonischer beim Hauptthema, wobei eigentlich nicht, denn es geht ja darum, dass wir uns jetzt aufregen. Und der Michael hat ja damals die Idee gehabt, dass wir so eine Aufregerfolge zum 1. April machen. Deswegen darf er den ersten Aufreger bringen.
Ja, eigentlich hatte ich einen anderen als ersten vorgesehen, aber es passt gerade thematisch so richtig schön. Und zwar möchte ich mich kurz aufregen über das Genre, wo wir ja gerade schon bei Lit-RPG waren, möchte ich mich aufregen über das Genre Romantic Fantasy oder Fantasy Romance. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Sagt das irgendwem was?
Das ist doch voll der Super-Duper-Trend zurzeit. Ja.
Genau. Es ist voll der Super-Duper-Trend und heißt im Prinzip, dass irgendwelche super durchtrainierten, mega schlanken Elfen poppen. Ja, schlicht gesagt poppen. Das ist das Wesentliche. Und die Dahinführungen sind zum Teil auch dermaßen abstrus, dass mich die Lust, überhaupt drüber nachzudenken, schon schnell verlässt. Da gibt es zum Beispiel einen Handlungsplot, wo die Protagonistin, also meistens sind es eben Protagonistinnen, auch hier wieder so Damsel in Distress mäßig, aus der Echtwelt entführt wird. Deshalb passt es sehr gut zu seinem Lit-RPG. Und in dieser Feenwelt hat sie dann so einen Handel eingegangen, dass sie ihr Leben dort verbringt, damit ihre Familie lebt oder sowas. Oder um nicht zu sterben. Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auch belanglos. Sie hat auf jeden Fall diesen Handel eingegangen und ist jetzt bei ihrem Peiniger, in Anführungszeichen, den sie aber dann doch irgendwie mega hot findet. So Stockholm-Syndrom mäßig. Und es geht im Wesentlichen darum, wie sie sich nach ihm verzehrt und ihn retten möchte. Und ja, dabei ist er mehr als nur ein bisschen weird. Und dann gibt es irgendwelche verpflichtenden Paarungsrituale an dem dunklen Hof der Feen. Also da trifft sich irgendwie Lit-RPG mit 50 Shades of Hellweiß und gibt eine Melange, die einfach nur nach Erbsensuppe aussieht. Ich finde das sowas von problematisch, eben weil Fantasy drinsteht und weil das eigentlich gar nichts mit Fantasy zu tun hat, außer dass Leute spitze Ohren haben. Was ist eure Meinung dazu?
Also warum ist das keine Fantasy? Also wo ist jetzt der Unterschied, ob die jetzt Sex oder Gewalt ausüben, während sie spitze Ohren haben? Also da...
Ich sehe deinen Punkt total, Jasmin. Es ist nur, der Zweck verschwindet für mich so ein bisschen. In einem regulär, das sollte ich nicht sagen, aber ich sag's jetzt einfach mal, wir ranten ja hier. In einem regulären Fantasy-Buch, da ist ja irgendeine Narration da, irgendein Plot, irgendeine Geschichte, ja. Da gibt es so üblicherweise wenigstens diese 5 Akte oder lassen wir es reduzieren auf die 3 Akte, ja, mit irgendeinem Höhepunkt und danach die Katharsis oder sowas. Hat es hier gar nicht. Die Handlung meandert die ganze Zeit umeinander zwischen diesem, ja, was ist eigentlich die Handlung? Sie lebt dort und eigentlich passiert nichts, außer dass sie sich nach ihm verzehrt und immer wieder werden seine perfekten Augen, seine perfekten Abs und so weiter beschrieben und dass sie ihn ja eigentlich scheiße findet und eigentlich ganz toll findet und eigentlich will sie ihn retten, weil sonst stirbt sie, warum auch immer, warum würde sie sterben, wenn er stirbt? Man weiß es nicht, aber ja, es geht nur darum, eine Frau darzustellen, die im Prinzip toxisch emotional abhängig ist von diesem Elfenfuzzi. Und Entschuldigung, nein, das ist kein Fantasy. Das ist problematisch.
Ja, ich finde, jetzt ist nicht weniger problematisch zu sagen, es gibt intrinsisch böse Völker und Völkermord ist in dieser Welt komplett gerechtfertigt und es geht nur darum, Leute zu töten, die anders aussehen als man selber. Es ist halt auch Fantasy. Also ich sage mal, dass Fantasy an sich nicht an einer moralischen Beurteilung oder auch ob der Inhalt Slice of Life oder dramaturgisch durchstrukturiert ist, ändert. Und ich glaube, es kann eben auch Fantasy-Pornos geben und es kann Fantasy-Schund geben. Es ist trotzdem Fantasy und ist halt ein Genre-Mix. Und jetzt das spezielle Buch, keine Ahnung, habe ich nicht gelesen, ist mir auch egal, will ich wahrscheinlich auch gar nicht lesen. Aber jetzt einfach ganz generell Fantasy plus Romance oder Fantasy plus Pornografie kann ich jetzt nicht verurteilen in dem Zusammenhang mit was andere Leute plus halt mit Fantasy machen oder was Leute sich halt vorstellen wollen. Ich glaube eben auch, dass wenn es halt für eine Fantasie geschrieben ist, die eben jetzt in diesem Fall aus der Innenperspektive dieser Protagonistin ist, bin ich dann nochmal mehr bereit, das als Fantasie anzuerkennen, als wenn es eben sozusagen sexuelle Übergriffe aus der Perspektive des Gewalttäters beschrieben werden, wie bei diesem Lit-RPG es für mich klang. Da sind noch glaube ich, Unterschiede.
Ich bin völlig mit dir einer Meinung. Das sind ganz andere Seiten. Was ich dazu sagen wollte, du sagtest irgendwie, Fantasy muss nicht immer sein, dass man anders denkende, anders aussehende Völker abschlachtet. Aber spätestens seit Raimund Feist kennen wir auch andere Fantasy und wissen wir, dass auch anders funktioniert, dass es auch Grauschattierungen gibt. Und ich habe auch wirklich nichts gegen Pornografie. Wer da was dagegen hat, der ist im Prinzip ein Lügner, weil fast alle konsumieren, sonst gäbe es nicht so viel davon. Und ich habe auch kein Problem mit Pornografie in der Fantasy. Aber dann sollte es bitte so draufstehen. Wo ich das Problem habe, ist dieses hierarchische Abhängigkeitsverhältnis, dass da irgendwie dieser finstere Elfenprinz einerseits diese schrägen Pflichtpaarungsrituale durchführen muss und andererseits, ja, ich finde ihn scheiße, er erpresst mich, ich finde ihn hot, ich bin von ihm abhängig. Das wäre auch ohne Fantasy schon irgendwie problematisch, wenn du verstehst, was ich meine.
Ich verstehe, was du meinst, aber der gefährliche Liebhaber ist halt auch ein Trope, der, also sozusagen, im Grunde, seit wir Romane haben, gibt es den. Und seit wir Romane haben, regen sich Leute drüber auf. Und seit wir Romane haben, wird das als Genre und als Trope mehr von weiblichen Leserinnen konsumiert als von anderen Gruppen.
Richtig, aber seit wir Romane haben, haben wir auch das Damsel in Distress und auch dagegen gehen wir ja irgendwie vor, oder?
Ist halt die Frage, welchem Zweck das gerade dient. Also möchte ich hier eine Geschichte erzählen, die eine Moral und sowas am Ende hat? Oder möchte ich eine sexuelle Fantasie erzählen, die eben auf einer Fantasieebene mit Themen von Nicht-Konsent und Machtverhältnissen arbeitet, aber eben das als ja in eine Metaebene einbettet. Und da ist eben, möchte ich halt Leuten sozusagen nicht vorenthalten, ihre Fantasien auszudrücken oder sozusagen ein ganzes Genre dafür abwerten, dass Leute das tun, dass es diesen Zweck irgendwie hat, weil es ist halt irgendwo auch legitim, sich auf einer literarischen Ebene damit zu beschäftigen und man kann auch sowas halt, wie gesagt, im Rollenspiel, sagen wir mal, in einem erotischen Kontext umsetzen, ohne dass es verwerflich ist und auch dafür kann es literarische Vorbilder geben, während natürlich in Wirklichkeit Missbrauchsbeziehungen mit Autoritätsfiguren absolut schrecklich und zu verurteilen sind.
Okay, an dem Punkt kann ich dir recht geben und ich finde auch deine Ansichten, vor allem in Bezug auf BDSM und so weiter, immer sehr, sehr spannend. Das bereichert meinen Scope wahnsinnig. An der Stelle, not my cup of tea. Du kannst es gerne lesen, wenn du Spaß dran hast. Alle anderen können es gerne lesen, wenn sie Spaß dran haben. Ich weiß auf jeden Fall, wenn ich jemals in eine Buchhandlung gehen würde, an dieser Ecke gehe ich vorbei, ohne reinzuschauen.
Ja, fair.
Um vielleicht noch eine dritte Perspektive reinzubringen und nur ganz kurz dazu, weil ich jetzt überhaupt keine Ahnung tatsächlich von irgendwie Women's Fantasy habe. aber das verkauft sich ja wie geschnitten Brot sozusagen. Und ich meine, wenn das quasi ein leichter Zugang ist für Fantasy-fremde Personen, die mit bestimmten Fantasy-Themen, wie zum Beispiel Elfen und Zwergen und was weiß ich, was es gibt, in Berührung zu bringen. Oder vielleicht gibt es ja hoffentlich mal für dein Lieblingsgenre Cyberpunk oder so. Und die dann mit solchen Tropes in Berührung kommen und keine Ahnung, ja, was ist denn alles die Matrix und was ist denn, was machen die bei Shadowrun alles, das nett dran und sowas. Plus Liebesgeschichte und die Leute kaufen es deswegen und lernen ein bisschen mehr davon. Warum nicht? Also ist auch nicht mein Cup of Tea, aber wenn es quasi Fantastik allgemein in die breite Masse bringt, ist doch besser, als wenn die Leute einfach nur Romans lesen, auch problematische Romans ohne Fantasy-Bezug oder ohne Fantastik-Bezug.
Ja, doch.
Wie heißt es immer? Jede Werbung ist gute Werbung.
Kann man so sehen. Alles klar. Also, dann bitte der nächste Rant. Wer übernimmt?
Jasmin, möchtest du ranten?
Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Ist die Frage, wohin wir mit dem Thema wechseln. Ähnlich düster. Ich würde sagen, der Umgang, also ja, von Verlagen mit Produkten als Metathema, weil Romantasy wird ja auch absolut gepusht und ist jetzt halt eine der wenigen Sachen, die nach Veröffentlichung in Publikumsverlagen erfahren, was Fantastik angeht. Und im deutschen Rollenspiel ist es halt auch immer so, ist es so, dass es auch immer schwieriger wird, einen Zugang zu bekommen zu Verlagsveröffentlichungen, weil Verlage anfangen auf sogenannte KI, also generative KI, Large Language Models und Bildgenerierung zu setzen und das auch mittlerweile teilweise ganz offen zugeben. Sowohl Pro Indie als auch Ulysses Spiele haben dazu offene Briefe gemacht. Pro Indie mehr oder weniger für Bildgenerierung mit der Aussage, dass es ja unverschämt wäre, dass KünstlerInnen mehr verdienen als andere, die sich ausbeuten lassen und Ulysses-Spiele mit im Grunde der Aussage, dass sie halt nur noch intern Leute die KI lektorieren lassen, die ihre Übersetzungen macht. Und als Leserin der Vampire-Reihe, die vorher auch daran gearbeitet hat, würde ich sagen, it shows. Da krümelt auch mal der Keks im Sinne von this is how the cookie crumbles, was da einfach wortwörtlich übersetzt wird. Und also man merkt, dass da nicht so viel Liebe reinfließt, um es mal so zu sagen. Und gleichzeitig, ja, natürlich werden da irgendwie Stellen geschaffen, eine KI zu lektorieren, aber ist das der Traum, den sich Menschen, die gesagt haben, ich will an Rollenspiel arbeiten und das irgendwie, obwohl es geringe Geldaussichten hat, irgendwo zu Teil meines Berufslebens machen oder meines Hobbylebens gewünscht haben? Und ich glaube, das ist es halt nicht. Ich glaube, da gehen die coolen Sachen verloren und wir kriegen am Ende maschinenübersetzte Mittelmäßigkeit.
Da kannst du ja sogar noch eine Ebene höher gehen. Das könnten ja auch schon die Originaltexte maschinengeneriert sein, dann maschinenillustriert, maschinenübersetzt, maschinenlektoriert, vielleicht noch maschinenlayoutet. Irgendwo ist dann auch das Ende des Wahnsinns erreicht. Vielleicht lassen wir es auch irgendwann mal ersetzen von Maschinen, die für uns spielen. Das wäre nochmal die Krönung, oder?
Ja, das ist ja alles sozusagen, das ist ja extrapoliert. Das andere ist ja tatsächlich gerade, was sie machen. Also Pro Indie illustriert mit KI. Tausend Tote Trolle hat auch ihren Crowdfunding mit KI illustriert. Und wie gesagt, Ulysses übersetzt mit KI. Das passiert schon. Das ist alles Schund. Das ist Schrott. Das ist halt der sogenannte KI-Slop, der da rausfällt. Es macht Rollenspiele schlechter. Und jede Facebook-Gruppe, wenn du da mal reinklickst, es ist ein KI-Post nach dem anderen. Es ist nur Schrott, es gibt keine Inhalte mehr. Es wird einfach nur noch nichts da reingerotzt. Mittelmaß, bestenfalls, aber eigentlich so abstoßende Sachen im Sinne von, man sieht, da ist irgendwas falsch mit diesem Bild. Und dann, ach ja, ist KI. Und dann jemand, ja, so habe ich mir meinen Charakter vorgestellt. Ach cool, was hast du denn benutzt? Und dann wird ein Link zu einer KI gepostet und das war das Gespräch. Das ist die deutsche Rollenspielszene gerade. Und es wird einfach komplett akzeptiert. Du kannst beim DSA, Skriptorium, kannst du KI-Schrott hochladen. Alle zucken mit den Schultern. Die Wiki Aventurica ist voll mit KI-Bildern. Nix, keine Gegenwehr. niemand bricht sich mehr auf. Es wird einfach so hingenommen, dass eine Technologie, wo du im Grunde für jedes Prompt, das du eingibst, eine Flasche Wasser weggießt, muss man sich auch mal vorstellen, die Arbeitsplätze zerstört, die, ja, mittlerweile müssen wir auch sagen, autoritäre Systeme finanziell unterstützt und damit drin hängt, wird halt einfach komplett ohne Gegenwehr übernommen. Und es gibt so wenige Leute in der deutschen Rollenspielszene, die da irgendwie eine Abscheu äußern oder die sagen, ich möchte jetzt nicht, dass das passiert. Ich möchte nicht, dass es in Verlagen, von denen ich kaufe, stattfindet. Ich möchte nicht, dass sozusagen das Konzept menschlicher Kreativität derartig in den Hintergrund gestellt und entwertet wird. Rollenspielprodukte sind alle schon zu billig. Also für das, was da an Arbeit reinfließt, an was da teilweise, also wir haben ja alle irgendwo Erfahrung in der Publikation, sowohl teilweise im Indie, teilweise im großen Bereich, und die Margen sind extrem klein, was diese stark illustrierten Werke angeht. Und da dann zu sagen, aber jetzt nehmen wir den menschlichen Faktor raus, die Leute, die eine Leidenschaft haben, die sollen nicht mehr Teil davon haben. Es geht darum, dass irgendjemand einen Knopf drückt.
Vielleicht da gleich der Einwurf. Da sehe ich aber auch den Konsumenten, also den Leser in der Pflicht, die Leserinnen, ja. Und zwar machen wir ja alle mit bei diesem Red Race. Geiz ist geil, war schon damals der Saturn-Werbeslogan. Und wir machen ja immer mehr, oder war es Mediamarkt? Ich weiß es nicht, ist ja eine Sülze, ja. Wir sagen schon, dieses Regelwerk für 60 Euro ist zu billig, weil es gibt dann ja die von Pegasus, die sind dann für 30 Euro und dann kaufe ich eben die. Ja, das ist schon so ein Ansatz, weil es einfach das Doppelte ist, ist es so abschreckend zum Beispiel. Und da leiden ja natürlich vor allem Kleinstverlage drunter. Ja, kann ich ein Lied von singen, weil wir eben nicht das Geld in der Hinterhand haben, um mal zu sagen, wir hauen eine Menge Geld raus für Illustrationen. Das heißt, wir haben selber die Pistole an der Schläfe und müssen überlegen, ob wir abziehen oder nicht. Weil wenn wir jetzt sagen, wir wollen keine KI-Kunst, nicht mal als Platzhalter für irgendwelche Crowdfundings, dann müssten wir massiv in Vorleistung gehen. Und auf der anderen Seite ist da aber nicht in Aussicht, dass das Ganze sich dann auszahlt. Ja? Also du sagst ja selber, die Gewinnmargen sind so dermaßen klein. Da musst du gucken, wem nimmst du den Keks weg, der gerade reinbeißen will. Ja? Wenn wir, das wäre eine super Initiative, so Qualitätssiegel, menschliche Kreativität, fände ich eine geile Sache. Ja? Wie so der grüne Engel auf Rollenspielprodukte, Qualitätssiegel, menschliche Kreativität. Und wenn dann die Konsumenten dazu bereit wären, da zu sagen, okay, zahle ich gerne mehr, dann würde sich das auch durchsetzen.
Im englischsprachigen Raum gibt es solche Siegel bereits, also noch nicht komplett durchgesetzt, aber die Leute fangen an, das zu machen.
Fände ich großartig. Lass uns doch damit anfangen, ja? Das wäre doch, wir brauchen einfach nur ein Logo und fangen einfach mal damit an. Ich bin sicher, da gibt es noch andere, die mitmachen.
Jetzt seid ihr hier richtig konstruktiv, das ist aber nichts in der Sache. Vielleicht, vielleicht kann ich mit...
Scheiße, ja, viel zu niveauvoll.
Vielleicht kann ich mit meinem Thema irgendetwas skandalisieren, was auch sehr gut passt, was mich dieses Jahr sehr gestört hat tatsächlich. Mehr, glaube ich, sogar an der englischsprachigen Rollenspielszene, weniger an der deutschen, da habe ich es zumindest nicht so mitbekommen. Und zwar werden immer wieder bei YouTube vor allen Dingen, aber auch bei bestimmten Blog-Aggregatoren so Skandalthemen sozusagen in meinen Feed reingespült. Also wie oft die Rollenspielwelt, und zwar insbesondere alles, was mit Dungeons and Dragons zu tun hat, schon untergegangen ist. Also es ist ja ein Wunder, dass es überhaupt noch irgendein Buch irgendwo zu kaufen gibt. Ich habe jetzt parallel zum Beispiel mal offen Dungeons Discourse. Das ist so einer von diesen ganz großen Skandal-YouTuberinnen. Und was habe ich denn hier? Das letzte Video, der Skandal wird noch schlimmer als vorher. Dann Dungeons Dragons ist im Arsch. Dann der Skandal wird noch schlimmer. Der Skandal wird noch schlimmer. Also die heißen sogar tatsächlich irgendwie alle gleich. Dann wird irgendwie vor Dungeons Dragons nochmal irgendwas anderes gesetzt. Einmal irgendwie Leak-Skandal, einmal Content-Creator-Skandal. Aber jetzt ist auch das dritte in Folge wieder. Es wird schlimmer. Und die Videos klicken sich einfach. Wenn du dann guckst, dann haben die irgendwie 100 oder 200.000 Zuschauende oder Aufrufe zumindest. Und wenn du dann auch von denselben Content-Creators teilweise guckst, normale Videos, keine Ahnung, wie leite ich besonders gut ein Rollenspiel oder sowas, dann haben die 10.000 Klicks und sobald aber Skandal drin steht, wo auch teilweise Skandale herbeigeredet werden, wobei ja nun Dungeons & Dragons immer mal so ein kleines Skandälchen hat, ist schlimm, diese Skandalisierung. Und ja, Jasmin, du bist die PR-Frau. Wie ist es denn, sollen wir auch noch ein bisschen mehr skandalisieren? Sollen wir vielleicht hier noch Skandal schreiben, bevor wir die Podcast-Folge benennen?
Du könntest es benennen, aber Podcast-Aggregatoren haben ja in der Regel einen anderen Algorithmus als soziale Medien und YouTube das hat. Bei YouTube ist es halt tatsächlich so, dass eben kontroverse Dinge und Aufreger mehr vom Algorithmus geteilt werden, weil eben die Erwartung von Engagement höher ist. Und es gibt da halt immer wieder Genres, die ausgespielt und die bevorzugt werden vom Algorithmus und die Leute folgen dem. Und wenn man halt so eine Formel hat, die als Suchbegriff da gut reinklickt, das merkt man, haben diese Leute gefunden, dann gibt es nur das. Und ja, das macht Diskurse nicht nur im Rollenspiel sehr polarisiert und wir sehen halt praktisch eine Auswirkung, wie Rollenspiel sich in diese Polarisierungsmaschine reinklingt, um damit Gewinn zu machen und ist nicht gut. Das sind keine guten Inhalte, das ist in der Regel nichts. Das ist halt die Art Rant, die man hier erwartet hat. Vielleicht, keine Ahnung, es ist halt einfach nur Leute, die sich lang aufregen und irgendwelche Pressemeldungen zusammenfassen.
Ich finde relativ interessant, dass es tatsächlich mittlerweile, dass es aber fast nur noch für Dungeons & Dragons gibt. Also als ich angefangen habe mit dem Rollenspiel vor 10 Jahren ungefähr, da gab es auch in der deutschen Szene ziemlich stark, aber voll auf DSA bezogen. Aber jetzt wirklich, dass man jetzt noch irgendwie bei YouTube oder in Foren irgendwie größere Skandale zum Thema DSA oder Ulysses findet, obwohl, du hast ja angesprochen, zum Beispiel jetzt die KI-Sachen waren.
Es sollte einer sein.
Aber es gibt keine mehr. Es wird sich nur noch auf Dungeons & Dragons eingeschossen und auch mehr habe ich das Gefühl im englischen Bereich. Also oder ich sehe zumindest keine deutschen Skandal-YouTuberInnen.
Darf ich direkt mit einem Rant wieder hier reingehen?
Ja, bitte.
Ja, der deutschen Szene ist alles egal. Es ist, also gefühlt ist, leiden wir sehr darunter, dass D&D die Marktführerschaft übernommen hat. Weil das war halt lange so, also die Alternative zu DSA irgendwie, da gab es halt noch Leute, die sich aufgeregt haben, teilweise so hier Zockbock Radio, Settembrini, Leute mit unsympathischstem Vokabular und Polarisierung, das waren ja im Grunde diese Art von YouTubern nur als Blogger und Forum-Poster damals. Und momentan gibt es ja kaum noch Rezensionen, das bespricht niemand irgendwas, es wird nichts rezipiert gefühlt. Wie gesagt, Leute gucken sich halt KI-Slop an und sind irgendwie zufrieden damit. Ulysses hat es hingekriegt, dass die Besprechung ihrer Werke fast vollständig intern stattfindet. Es gibt den Collectors Club, wo man dafür bezahlen kann, um vorher einen Blick auf die Bücher werfen zu können. Und das ist, wo die erste Reaktion der wirklich eingefleischten Fans stattfinden. Und man kriegt jetzt, wenn man nicht dabei ist, gar nicht mehr mit, dass es überhaupt Reaktionen gibt, das Buch kommt irgendwann raus und dann ist es da und eventuell bespricht Orkenspalt das ein paar Wochen später, aber das ist ja, die skandalisieren ja auch nicht, die sind ja, würde ich mal sagen, sehr ethisch in ihren Rezensionen und haben da eine fast journalistische Herangehensweise an die Szene und das ist ja eben ist was anderes, aber ich vermisse es auch gar nicht, dass es super viel Hate gibt oder so, oder dass es Skandale auslöst, wobei eben diese KI-Sachen sollten. Ich habe nicht mal mehr das Gefühl, dass wirklich konsumiert wird. Es wird vielleicht noch erworben für Sammler, aber ansonsten findet Rollenspiel irgendwie statt. Also auch ich merke es, die Kommentare sind weniger geworden. Früher habe ich mit einem Podcast nochmal eine Diskussion, auch im Sinne von, dürfen wir diese Themen verknüpfen? Darf jetzt auf diese Weise über Rollenspiel geredet werden? Warum kommen die hierher und machen ihr Ding? Also, dass solche Gespräche noch stattgefunden haben, mittlerweile ist das halt auch einfach weniger geworden. Also, es wird mehr so hingenommen und existiert und wir haben Angebote wie ein gratis Rollenspieltag, wo, also, die Leute teilen nicht mal mehr Sachen oder lassen ein Like da, wenn man ihnen aktiv was schenken will. Das ist, die Szene ist wirklich zersplittert und zurückhaltend und, ich weiß gar nicht, wo die aktiven Räume noch wirklich sind. Es gibt halt ein paar Discords, wo das ist. Und ein bisschen wenig, Blue Sky, ein bisschen Mastodon, aber es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, da ist wirklich viel Akzeptanz vom Mittelmaß und es läuft so vor sich hin passiert. Und das ist irgendwie nicht, also ich habe nicht das Gefühl, dass die Szene gerade bereit ist, dem Moment zu begegnen von, ja, sowohl, es gibt plötzlich einen ganzen neuen Schwung in die Verlage in Deutschland, als auch dem Moment von Kultur wird deutlich umstrittener und Fragen wie KI, aber auch Menschenrechte gehen auf das Rollenspiel was an und die deutsche Szene, habe ich das Gefühl, ist nicht vorbereitet, dem in irgendeiner Weise zu begegnen, seit DSA-Hassen nicht mehr eine Triebfeder ist.
Vielleicht kann ich da gleich mal einen Nebenrant aufmachen, weil durch dieses, ich sag jetzt mal, Überangebot, obwohl ich das nicht negativ meine, es ist sehr, sehr gut, dass es eine Alternative zu X und zu Facebook gibt, keine Frage, aber durch dieses Überangebot an potenziellen Kanälen hat sich die Szene da auch sehr stark zersplittert, finde ich. Vor allem Discord, obwohl ich Discord sehr mag, um damit zu arbeiten, Discord ist da zu convenient. Und wenn eines die Rollenspielszene killt, dann ist es in der Regel Convenience. Das sehen wir beim Kaufverhalten und bei allen möglichen anderen auch. Deshalb ist D&D auch so hoch im Kurs, weil man da halt immer Leute findet. Aber gut, ich bin schon wieder im Nebenrent vom Nebenrent, das sollte ich mal lassen. Worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass jeder Host kann jetzt seinen Discord-Server selber aufstellen. Und da kann er so seine paar Freunde einladen, das sind dann vielleicht 100 oder wenn es ganz groß kommt, sind es auch mal 1000 Leute. Und in diesem Becken können dann irgendwelche News verbreitet werden, können Besprechungen von irgendwelchen Produkten gemacht werden, aber die bleiben da in der Regel. Es gibt keine zusammenfassende Szene und das fehlt mir so ein kleines bisschen. Verstehst du, was ich meine?
Absolut.
Ja, und ich habe das Gefühl, man merkt es auch, dass eben die Cons werden weniger und bauen sich eben anders auf. Also die richten sich halt an Bestandspublikum, habe ich das Gefühl. Also verlagern ihre Hauscons, das ist auf jeden Fall ein Trend, dass das verstärkt stattfindet. Und ich glaube, die wirken halt teilweise auch ein bisschen wie Relikte, die Conventions, die noch existieren, was sie vielleicht auch sind.
Da passt ja mein Skandalthema eigentlich richtig gut. Das kann ich jetzt ein bisschen vorgreifen. Ich habe mal so in meinem rollenspielenden Bekanntenkreis auch InfluencerInnen und so mal gefragt, was die so für skandalös in Anführungszeichen halten wollen, zumindest diskussionswürdig. Und der liebe Karl-Heinz beispielsweise hat zu mir gesagt, dass ihn stört, dass Cons mittlerweile um jeden Preis wachsen wollen. Also es muss möglichst groß sein. Ich meine, es ist ja auch schön, wenn viele Leute zu einer Convention kommen. Aber auch wenn überhaupt nicht die Kapazitäten dafür sind. Also wenn ich zum Beispiel gucke, wir haben das besprochen, als wir auf der BavariaCon waren. Da hatten wir auch eine Podcast-Folge zu, eine sehr coole Convention. Aber da waren nur 300 Spielende quasi plus Begleitpersonal und Spielleitung und so weiter. Und da war es schon teilweise in den Spielräumen wirklich eng. Und so ein Raum, der vielleicht so groß war wie ein Klassenzimmer, da waren dann, weiß ich nicht, 6 oder 7 Spielrunden gleichzeitig, wo man sich gegenseitig niedergebrüllt hat. Ah, du zeigst gerade an, wie viel zeigst du an in die Kamera? 8?
Also in dem Raum, wo ich war, jetzt weiß ich bloß nicht mehr, wie er heißt, ich glaube Midgard, das war im Keller unten, da waren, nein, sogar 9 Tische waren da sogar, ja. Und ich hatte eigentlich sogar gesagt, ich möchte gerne als Hörbehinderter einen Raum, der weniger laut ist. Und ich hatte 2 Runden da drin. Also es war stark grenzwertig. Man hat vom anderen Ende des Tisches zum Teil die Leute nicht verstanden.
Ich fühle es so auch als ebenfalls schwerhörige Person, wenn man in diese Kunst reingeht, es ist einfach so eine Grundlautstärke, dass man da wirklich schwerst zurechtkommt, wenn man eine Runde leiten will oder mitspielen.
Exakt.
Ja, aber woher kommt das, dass die Cons immer weiter wachsen wollen? Also, oder ist es überhaupt schlimm, dass sie immer weiter wachsen wollen? Weil ja, wir ärgern uns jetzt, dass wir wenig verstanden haben beim Spielen. Aber wir gehen ja trotzdem hin und wir freuen uns natürlich, wenn auf der BavariaCon irgendwie, ich habe so viele Stars gesehen, ich habe dich gesehen, ich habe Karl-Heinz Zapf gesehen, ich habe die Dorp gesehen. Ihr habt ja alles im Interview gehört. Es war so cool, so am Ende der Welt, also ja, München, aber das ist ja doch recht abgeschieden von Zentraldeutschland. Ich habe da so viele coole Menschen gesehen, die ich so lange nicht mehr gesehen hatte, wo ich sonst die vielleicht einmal im Jahr sehe, wenn ich Glück habe, weil die auf dem Dreieckkon sind. Und plötzlich waren die da in der Provinz. Das war toll.
Also gleich mal dagegen halten. München ist nicht die Provinz, ja? Ich komme nicht aus Bayern, nicht mal näherungsweise, aber München ist nicht die Provinz. Dass du das hier aus deiner Thüringer Wurstbude sagst, das ist schon vehement zurückzuweisen hier. Nein, aber tatsächlich, ja, dieses alle wollen wachsen, das ist einfach so ein Ding, das haben wir gamifiziert gelernt. Wir wollen Facebook-Likes, wir wollen Twitter-Likes, wir wollen Reposts, wir wollen den ganzen Scheiß. Und das muss natürlich wachsen, 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 ja. Meine Seite ist seit, ich glaube, 3-4 Monaten nahezu inaktiv. Und trotzdem bekomme ich regelmäßig die Mitteilung von Facebook. Hör mal, der Zuwachs seiner Follower hat sich verlangsamt. Ja, leck mir doch die Socken. Das ist mir doch ganz egal, ja. Aber alles muss wachsen. Das sehen wir an den Börsenkursen. Das ist die FDP-Philosophie. Und außer FDP-Stimmen, die müssen natürlich sinken. Das klappt ja auch ganz hervorragend im Moment. Aber wir wollen hier nicht politisch werden, ja. Diese Mentalität, dass Wirtschaft immer wachsen muss, dass Umsätze wachsen müssen, dass alles wachsen muss, das ja, hat irgendwann ein Ende, weil wir werden nicht beliebig viele Menschen, beliebig viele Rollenspieler auf dieser Welt produzieren können, um alle Cons ewig wachsen zu lassen. Und man muss sich vielleicht auch irgendwann eingestehen, dass an diesem Punkt die Kurve zwischen Optimierung an Qualität und Optimierung an Besucherzahlen so eine Art lokales Maximum erreicht hat. Und das ist so eine Wohlfühlgröße, die vor allem mit den Bedingungen, mit den lokalen Bedingungen, mit den Räumlichkeiten und so weiter zu tun hat.
Ja, ich glaube, dass es halt zum Teil daran liegt, also offensichtlich sind ja genug Leute da, um die Nachfrage für so viele Runden zu liefern. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die RPV, es gibt ja sozusagen, wie wir wissen, die Möglichkeit, Spiele-Events auf Messegröße hochzuskalieren in Deutschland. Die Frage ist halt dann, was kostet das Ganze? Und ist das zu stemmen? So, hat man die Orga-Kapazitäten dafür? Hat man überhaupt den Willen, so groß zu werden? Und was ist die andere Richtung? Das wäre nämlich, das Ganze als ein Luxusprodukt zu verstehen und die Preise halt sozusagen ansteigen zu lassen, um eben eine luxuriösere Location zu schaffen. Da kommen wir halt wieder zu dem, es darf auch nichts kosten irgendwie. Also ich glaube, da ist halt durchaus noch ein Potenzial, die Con-Experience zu verändern, auch gerade mit Standards, die Pandemie angemessen wären. Das ist ja auch in der Regel in keiner Weise gegeben aktuell.
Ich muss jetzt an der Stelle mal kurz den Rant unterbrechen und lobend erwähnen, der Nexus macht ganz hervorragende Wohlfühl-Cons, wo man sich über 3 bis 5 Tage, manchmal auch ein bisschen länger, irgendwo einmietet in eine Jugendherberge, in eine Burg, in sonst irgendwas, meistens öffentliche Träger. Und da ist dann Vollverpflegung dabei und Übernachtung und alles. Und diese Sachen sind natürlich nichts, was man mal eben so für einen Tag macht oder so. Aber als Urlaubsform ist es was sehr Reelles und dafür, was es leistet, echt sehr, sehr günstig. Ich finde es fantastisch. Ist halt natürlich nur für Familien nicht so tragfähig.
Ja, wie gesagt, es ist ein Luxusding in vielerlei Sinne, so eine Rollenspiel-Convention. Und ich glaube auch nicht mehr notwendigerweise das Werkzeug, um neue Spielende ranzuholen. Aber es freut mich halt auch, wenn sie eben die Räume tendenziell überfüllen müssen, um das unterzukriegen. Das ist ja eher ein Zeichen, das ist ja ein eher positives Zeichen für die Con. Es braucht nur halt irgendeine Reaktion. Was ich mir auch wünschen würde, wäre, dass die Online-Angebote, die parallel zu Conventions stattgefunden haben, nicht einfach komplett wieder verschwunden wären. Weil eigentlich war das ja ganz cool, wenn die Panels aufgezeichnet wurden, Sachen auch live stattgefunden haben, es einfach ein Erlebnis drumherum gab oder sogar stattdessen. Also die Online-Con ist schon wieder eine schwindende Kunstform irgendwie nach Pandemie. Einschränkungen, die weg sind und eigentlich ist da was verloren gegangen eben. Und sei es nur die Aufzeichnung von coolen Inhalten.
Ja, dann, ich habe ja ein bisschen mich vorgedrängelt. Deswegen, Micha, du bist wieder dran.
Ja, bitte.
Ja, Jasmin, wenn du vor willst, gerne.
Ich würde nämlich mit dem Zuwachs von Leuten rangehen. Ich glaube, dass alle versuchen, in Schulen reinzugehen und für Kinder und für Lehrkräfte. Also, wie viel Spaß hattet ihr daran, in der Schule ein Buch zu lesen oder in dem Theaterstück mitzuspielen? Das ist ja halt bestenfalls so, ja, für die Schule reicht's, also, oder an einem Schulsport teilzunehmen. Also, die wenigsten Leute haben, glaube ich, ihr Lieblingstheaterstück oder ihr Lieblingsbuch oder auch einen Sport, den sie ausüben, über Schule gefunden. Aber dennoch ist halt irgendwie gefühlt das Ziel von mehreren deutschen Rollenspielverlagen, gerade auch Manifest steigen da jetzt ein, dadurch kam ich darauf, sozusagen für Lehrkräfte Rollenspiele zu präsentieren, irgendwie über schulische Träger da reinzugehen. Und das wirkt für mich irgendwie auf so eine, entweder ein bisschen wie ein Scam, dass sie halt versuchen, irgendwie aus Regierungssachen Geld rauszuleiern, oder es wirkt wie, der Gedanke, wenn wir den Nachwuchs schon nicht begeistern können, dann können wir sie wenigstens zwingen.
Ja, aber Jasmin, du hast mir ein super Stichwort gegeben, nämlich Scamming im Rollenspiel. Und das passt sehr gut zu dem KI- und Illustrationsthema, das wir vorher schon hatten. Denn das Scamming im Rollenspiel nimmt andere, neue, innovative Formen an. Ich habe ja vorher schon durchblicken lassen, ich suche immer nach Zeichnern, nach Illustratoren. Und natürlich, ja, muss halt billig sein, weil Geld ist nicht da. Und wenn man kein Geld hat, kann man es auch nicht verteilen. Und da schreiben mich dann eigeninitiativ irgendwelche Leute auf Facebook, auf Insta, auf sonst irgendwas an und bieten mir an, für mich zu zeichnen. Und naiv wie ich war, habe ich natürlich gedacht, hey, super Sache. Und so ein bisschen gechattet, so ein bisschen herausfinden wollen, was denn da für Leute dahinter stehen. Und ja, verwunderlich, beim ersten Mal fand ich es noch toll, beim zweiten, dritten Mal habe ich schon gedacht, passt was nicht, zeichnet sich da so ein gewisses Muster ab. Es sind in der Regel, auf der anderen Seite, junge Frauen irgendeiner marginalisierten Minderheit. Zum Beispiel Knaller ist junge Frauen aus Afghanistan, die da für mich zeichnen wollen. Ja, im ersten Moment super Sache, weil Afghanistan ist ein Land, wo Frauen systematisch unterdrückt werden, wo ich gerne helfen würde, einer jungen Frau irgendeine Existenz zu ermöglichen und sei es durch steuerfrei übertragene Bildrechte oder sonst irgendwas. Also klingt nach einer fairen Sache, weil die wollen ja dann auch nicht viel Geld dafür. Ich bezweifle inzwischen aber grundsätzlich, dass es sich dabei um afghanische Frauen handelt und denke, es sind eher ganze KI-Farmen dahinter, die da versuchen, irgendwie Bilder per KI zu generieren und uns zu verkaufen. Denn ich habe ja gleich, um das zu checken, natürlich eine Herausforderung genommen, wo ich dachte, das kann KI nicht zeichnen. Und wenn ihr wollt, kann ich euch das Bild gerne mal zur Verfügung stellen, das dabei rauskam. Ich wollte nämlich ein Haar-Mako gezeichnet haben. Das sind Vogelwesen aus Subversion. Und eine KI kann das nicht. Es hat einer von uns probiert, der sich gut damit auskennt. Es funktioniert nicht. Und das Ergebnis war so radebrechend schlecht, wo dann irgendwie die Figur anders vom Zeichenstil war wie die Füße. Die waren nämlich aus dem Bild von den Göttern rauskopiert, bloß gespiegelt, damit man es nicht so sieht. Die Flügel waren einfach wahrscheinlich Engelsflügel, die seitensverkehrt und umgedreht reinkopiert wurden und vom Zeichenstil auch nicht passten. Und die Belichtung auf allen Körperteilen war was ein bisschen anders. Es sah einfach nach einem schlechten Photoshop-Arbeit aus. Ja, und damit habe ich eigentlich gedacht, ich hätte das Thema KI erledigt gehabt. Ironischerweise bekam ich direkt danach ein Angebot, wo es dann hieß so von wegen, ja, aber ich gehe in Vorleistung, also bevor ich dir irgendeinen Sketch zeichne, möchte ich erstmal eine Voranzahlung. Und spätestens an der Stelle ist für mich völlig klar, das Ganze hat einfach System. Leute, macht das nicht. Schaut euch die Profile genau an. Guckt, ob das wirklich ein einheitlicher Zeichenstil ist. Lasst euch irgendein, wenn auch nur ein 30-Minuten-Sketch geben von irgendwas, was ihr denkt, was keine KI darstellen kann. Denn in der Regel werdet ihr einfach verarscht. Ja? Und so gut geht es den Rollenspielern, den Rollenspielerinnen, der Szene, der konsumierenden Rollenspielszene, dass sie inzwischen lukrativ geworden sind für Scamming. Hurra, wir haben Wachstum.
Ja, wenn ein Verlag draufsteht, kriegt man das wahrscheinlich noch mal mehr so. Aber ich finde den eigentlichen Einsatz von KI und dann das nicht zugeben, dass man das tut. Also ProIndy und Ulysses und 1000 Dode Drolle, die geben das ja auch einfach, obwohl, ich glaube, bei 1000 Dode Drolle haben sie auch gesagt, dass sie Künstlerinnen drin haben. Man hat halt einfach kein Bild von der Künstlerin gesehen. Das ist, also sozusagen, es wird auch schon scammy, wenn man halt drumherum redet, dass man es benutzt. Und eigentlich ist halt das gesamte KI-Ding ein Scam. Also es ist, ist nicht wirtschaftlich, falls einem das wichtig ist. Und es ist auch alles irgendwie Hehlerware. Und es ist dieses aktive Scammen, aber halt auch einfach das eigene Publikum übers Ohr hauen, weil man glaubt, die haben kein Verständnis dafür, wie Bilder funktionieren. Dass sie halt das nicht sehen. Und dann ist es halt doch oft sehr offensichtlich und es führt auch dazu, dass ich angefangen habe, super skeptisch an Bilder ranzugehen, die Leute posten im Internet, also die halt jetzt nicht offensichtlich etablierte KünstlerInnen mit Portfolio sind, weil ich immer denke, okay, ist das jetzt gerade aus Versehen ein KI-Bild, das ich teile, kann ich damit umgehen? Und es macht alles anstrengender und nervig.
Ich habe noch ein letztes Rant-Thema gefunden, oder mir wurde es wieder zugetragen. Ich muss es eigentlich fast schon 1:1 vorlesen, weil ich tatsächlich bei diesem Thema ganz schön raus bin. Und zwar, auf der einen Seite gibt es so eine Art OGL-Schwemme, sodass es unübersichtlich wird, wie beispielsweise bei Mörkburg. Und andererseits gibt es OGL-Lizenzen, die einfach überhaupt niemanden nutzt, wie die Year Zero Engine. Und dieses Thema hat mir der liebe Matthias beste Grüße gegeben. Und ja, hat jemand Ahnung von OGL?
Ja, das ist halt eine Lizenzform, mit der man sozusagen, ja, im Grunde SRDs, also Systemreferenzdokumente, verwenden kann für seine eigenen Spiele. Und ist hauptsächlich während der D&D 3.5-Zeit entstanden und hat eben ermöglicht, ältere D&D-Editionen, aber auch 3.5 mit Zusatzmaterial, also Third-Party-Produkten, auszustatten. Aber ist auch die Basis, auf der dann Pathfinder entstanden ist, dass er denselben Regelkern ursprünglich hatte wie D&D 3.5. Und ja, das ist ein Lizenzding. Das ist in der D&D-Branche am meisten verbreitet, weil D&D sich gut verkauft und für Suchmaschinen gefunden wird und einfach eine große Dominanz hat. Und deswegen wird das viel genutzt, weil Leute da dranhängen wollen. Das ist eine eigene Kategorie auf Twitch, das ist eine eigene Kategorie auf Drive-Thru und hat mit der DMs Guild auch noch eine eigene Veröffentlichungsplattform. Also das ist, glaube ich, die Ursache. Die Infrastruktur ist da und es ist beliebt. Und eventuell ist die Year Zero-Sache dann weder so beliebt, dass sie von sich aus zusätzlich Leute zieht, noch so interessant als Design, dass Leute sich dranhängen wollen, nur um das Regelsystem zu benutzen.
Ich meine, die Idee an sich ist ja für den Publisher auch appealing. Du hast irgendwie deine Regeln schon mal geschaffen und hattest da Arbeit damit. Und wenn du jetzt Leute findest, die das verwenden, in egal welcher Form, für Homebrew, für ihren eigenen Zeug, für eigene Module, dann erreichst du eine höhere Reichweite. Das klingt erstmal nach einer fairen Sache, ja? Wenn aber jetzt jeder sein System sozusagen zur Verfügung stellt, dann fehlt diese gemeinsame Basis ja auch wieder. Wir machen uns quasi gegenseitig den Kuchen so lange strittig, bis noch Krümel übrig sind. Und wenn dann nachher 5 Leute OGL-mäßig ein Krümel bearbeiten, dann ist auch nichts gewonnen.
Ich bin auch durchaus für Designschulen, die sich gegenseitig befruchten und Technologie und sowas weiterentwickeln. Da merkt man ja, was zum Beispiel jetzt der englischsprachige Raum im Bereich Powered by the Apocalypse und davon abgeleitete Systeme wie Belonging Outside Belonging und Forged in the Dark, dass da halt schon durchaus viel passiert, wie Leute sich gegenseitig unterstützen, hier Carve von Brindlewood auch noch zu erwähnen. Das sind ja alles sozusagen, ja, da ist eine Systemfamilie, wo die Leute eben Ideen austauschen. Das ist cool, dass, wenn das funktioniert. Ansonsten bin ich halt eher der Meinung, dass hier System Matters im Sinne von, man sollte ein Regelsystem verwenden, das das gut kann, was man gerade tun will. Also das für das eigene Designziel, das richtige System wählen. Und es ist gut, wenn eben man zum Beispiel gar nicht so gut im sozusagen Grundlagen Spielmechaniken Design ist, aber eben gute Anwendung, da eine große Auswahl an OGLs zu haben. Und vielleicht ist ja Zero für irgendjemanden mal genau das Richtige, um damit ins Design zu treten.
Gut, it's my turn to rant again, ja. Und da wir ja schon gut dabei sind, Verlage zu kritisieren, möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich und explizit Ulysses kritisieren. Der Umgang mit Lizenzen in Hause Ulysses, den finde ich gerade katastrophal. Angefangen damit, dass Earthstorm auf Eis liegt und die Fans seit Monaten nicht wirklich wissen, was da geplant ist, gibt es ja auch von Modiphius diverse geniale Rollenspiele, zum Beispiel Dreams and Machines, das ich gerne übersetzt hätte, aber die Aussage von Modiphius dazu ist einfach, diese Lizenzen liegen bei Ulysses. Ulysses ist unser Partner für Deutschland. Ich kenne keine Pläne, dass da irgendwie was angestrebt ist, da was zu veröffentlichen. Also werden da einfach Lizenzen gebunkert. Don't get me wrong, ich verstehe es absolut, dass man sich als ausländischer Partner in Deutschland einen Partner sucht, der groß genug ist, um das Ganze auch big zu machen. Weil wir wissen ja, Wachstum ist das Geilste dann überhaupt. Ja? Lieber ein großes Produkt nicht rausbringen, als ein kleines rausbringen, ist scheinbar die Devise. Weil ich sehe nicht den Willen und auch nicht die Manpower, wirklich alle liegenden Lizenzen zu nutzen. Und das ist, finde ich, jetzt katastrophal. Wenn wir eine diverse, eine vielfältige deutsche Szene wollen, dann sollten wir auch die Angebote irgendwie reinbringen. Und diese Größe, diese finanzielle Stärke da, diese Vormachtstellung, sage ich mal, zu nutzen, um Lizenzen zu akkumulieren, die man dann einfach nur im Regal liegen lässt, ohne sie zu nutzen. Ich finde es schade. Ich finde es einfach schade und unfair gegenüber den Leuten, die jetzt sagen würden, hey, Dreams and Machines klingt wahnsinnig toll, aber ich möchte kein englisches Buch, ich kann kein Englisch oder ich habe Leute in der Gruppe, die kein Englisch können, wir wollen das einfach auf Deutsch machen. Blöd. Einfach nur blöd. Was meint ihr dazu?
Ja, ist natürlich schade, ne, wenn die Lizenzen weg sind vom Markt, dass quasi nicht euer kleiner Pullifeder-Verlag die machen kann. Ich glaube, ihr würdet das auch gut machen. Ja. Das ist eine gute Frage, warum sie das machen. Machen sie es, weil sie dran glauben, dass sie es irgendwann können, oder machen sie es, damit Polyfeder es nicht machen kann?
Ich denke nicht, wirklich, das muss ich jetzt mal in aller Klarheit sagen, ich denke nicht, dass es gezielt der Versuch ist, Lizenzen anderen wegzuschnappen. Ja, das ist keine bösartige Absicht, da bin ich mir ganz sicher. Aber dass man diese Lizenzen dann nicht in irgendeiner Weise freigibt, wenn man schon sieht, ich nehme an, sie sehen es auch, wenn man schon sieht, ich kann es nicht bearbeiten, denn sie haben ja schon Earthstone, das sie nicht bearbeiten können, warum sollten sie dann noch mehr sich aufhalten, was sie nicht bearbeiten können oder nicht bearbeiten wollen? Also ich finde, da sollte man einfach eine liberalere Lösung dazu finden und diese Produkte irgendwie für den deutschen Markt ermöglichen.
Ich kann ja gerne Kontakte erstellen, jetzt wo ich gute Kontakte zum Markus habe. Also Micha und Markus, das 2Ms, das klingt doch schon nach einem Dreamteam.
Du meinst, ich muss den Markus auch mal auf so eine Veranstaltung mit schwitzenden Männerkörpern einladen? Dann klappt die Sache, oder?
Das sind Rollenspielcons. Literally sind Rollenspielcons Veranstaltungen mit schwitzenden Männerkörpern.
Oh, übles Klischee, übles Klischee.
Jo, hat noch jemand irgendwas? Denn ja. Ich bin schon durch.
Ja, durchaus. Ich habe noch was Donnerstags zu sagen, nämlich what the fuck? Warum bringt ihr mit Krawall im Kiez einen Baseballschläger-Jahresimulator heraus? Ihr macht ein Spiel in den 90ern, habt literally Nazi-Hool auf dem Cover. Keine einzige Person of Color, aber halt einer, der da mit Basie und Deutschland-Trikot und Glatze rumsteht. Also, warum? Welche Realität soll das abbilden? Also, das ist, finde ich, halt wirklich fragwürdig in der Gestaltung. Und ja, das ist eure Gruppe vom Let's Play, aber vielleicht ist das auch ein Problem, dass die halt aussieht, als wäre das halt ein Nazi-Kiez, wo die rumhängen. Und dass es halt einfach so komplett normalisiert Teil dieses Spiels ist. Und weiß ich nicht, ob man das braucht.
Einspruch an dieser Stelle, so gerne ich dir auch zustimmen würde, weil ja, einfach ich die sympathisch finde und dir gerne zustimme. Aber ich denke nicht, dass man hier Nazis spielen soll. Ich denke, sie sind als Gegner, als NSCs definiert, ja?
Nee, das ist der Typ ist auf dem Cover als ein Spielercharakter. Das ist einer der Typ ist mit demselben Kostüm, sitzt der in deren Let's Play-Runde. Ich habe das jetzt nicht komplett geguckt, um zu sehen, wie hart das ein Nazi ist, der Charakter, aber so der Aufzug, die polierte Glatze, diese hier Tarnjacke, das Deutschland-Trikot, das ist eine Figur, die 1:1 da am Tisch mit rumsitzt. Das ist ein Spielercharakter.
Also ich möchte das einfach gerne als Persiflage verstehen. Ich möchte mir wünschen, dass es so gemeint ist.
Ich bin mir sicher, das ist 100% humoristisch gemeint. Ich find's aber halt einfach nicht lustig. Also es ist halt so ein Spiel, das ich nicht brauche und eben ohne da, also sozusagen, wir haben einen Nazi in der Gruppe, also als Charakter, und deswegen können da auch gar keine realistisch anderen marginalisierten Figuren mehr in dieser Gruppe rumlaufen, weil, also ich weiß es nicht, was da los ist und warum die sich so entschieden haben, diese Ästhetik auf diese Weise zu fahren. Aber ich habe halt selten so schnell das komplette Interesse an einem Spiel verloren wie bei der Präsentation.
Ich verstehe völlig, was du sagst. Jetzt muss ich meinen Advocatus Diaboli spielen. Wenn es umgekehrt wäre und sagen wir, die Gruppe, die ja nur aus weißen Personen besteht, würden jetzt People of Color spielen, dann würde auch wieder irgendjemand sagen, das geht doch nicht, dass du dich jetzt kulturell aneignest. Ich glaube, wie du es machst, machst du es verkehrst, gerade bei so einem doch recht schwierigen Setting tatsächlich.
Ich glaube aber, dass in einem öffentlichen Let's Play es möglich gewesen wäre, eine Person of Color zu finden, die mitspielen will.
Also ich habe jetzt nur das Bild aus der Ankündigung aus Gesichtsbuch, ja. Und da sehe ich jetzt diesen Nazi-Kerl nicht drauf. Ich sehe dafür eine, ja, ich nehme mal sagen, androgyne Punkerin oder einen androgynen Punker. Ich sehe jemand mit Gesichtstuch und was tatsächlich fehlt, sind irgendwelche POC, das definitiv. Und dafür haben wir irgendwelchen kotzenden Bären und glattrasierte Adidas-Streifen-Anzugträger.
Ich habe dir mal den Link geschickt, zum, wie die offizielle Packung aussehen wird.
Ja.
Das ist, glaube ich, das Bild, was die Jasmin meint, wo bloß 5 Leute drauf sind.
Ja. Auch auf der Shopseite, wenn man runterscrollt, gibt es da eine Bildrotation, da sind auch welche, das sind auch halt wieder Nazis drin, und bist du bereit für die 90er? Das ist halt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es mir halt auch einfach zu Folklore für einen Zeitraum, der mich tatsächlich in meinem Leben beeinflusst hat und sicherlich Dinge wie Coming Out und so nochmal zurückgestellt hat, weil halt anders sein literally eine Gefahr für Leib und Leben gewesen ist. Also da kann es sein, dass ich empfindlicher bin als viele andere, dann wohne ich jetzt auch noch im Osten. Also da es gibt sicherlich Faktoren, die mich da einen halt mit weniger lustiger Ironie rangehen können lassen. Aber ja, nee, ich bin einfach kein Fan von diesem Cover. Für mich war es halt derartig schnell kodiert, dass ich sofort das Interesse an diesem Spiel verloren habe.
Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich absolut. Ich möchte hoffen, dass es als Satire gemeint ist und dass er irgendwie...
Ich glaube tatsächlich auch, dass es als Satire gemeint ist, so wie ich die Donnerhaus-Leute kenne. Das sind ja eigentlich korrekte Menschen. Aber ja, es ist vielleicht auf den ersten Blick etwas... Vielleicht die falsche Bildwahl. Also das Thema an sich, das Setting an sich, ist ja quasi, so wie ich das gelesen habe, so wie Shadowrun nur in 90ern ohne Orks. Aber ja, der erste Eindruck ist natürlich etwas zwiespältig.
Also vor allem, was diesen Eindruck von es ist eher als Satire gedacht verstärken würde, in meiner Ansicht wäre das, dass ich mir nicht vorstellen kann, das als ernsthafte Kampagne zu spielen. Das ist so ein bisschen Bier und Pretzel mäßig oder vielleicht für 2-3 One-Shots oder so. Aber mehr gibt es dann auch nicht her, dass Hausmeister Kowalski sich über Lärm im Treppenhaus aufregt und die Olle aus dem ersten Stock ihr Wasser aus dem Fenster kippt oder so. Der Spannungsbogen der 80er ist doch eher flach, finde ich.
Ja, also kannst du halt 90er Gangsterkomödie machen, aber es ist halt eben sehr viel so, wir blicken auf einen Jahrzehnt zurück. Also, keine Ahnung, Bang Boom Bang war auch ein guter Film. Also so, es gibt ja Milieufilme gibt es auch in den 90ern. Man kann da schon bestimmt was mit angehen, aber vielleicht ist es halt auch tatsächlich dieses so lustig kam mir das alles gar nicht vor. Was mir diesen Eindruck verwiest, so dass ich kann diese ironische Distanz gar nicht so sehr aufbauen, die notwendig wäre, und dann finde ich am Ende den kotzenden Bären auch nicht so lustig oder 90er-Jahre-Mode.
Andererseits, erfolgreich sind sie ja. Also wenn man anguckt, jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, haben sie schon über 90% fertig. Das wird wieder so ein super erfolgreiches Ding werden. Vielleicht auch, weil, und wir hatten es ja am Anfang auch ein bisschen, ein kontroverseres, skandalisierenderes Thema genommen worden ist. Wer weiß. Ich meine, generell, die Spiele sind ja alle, auch du spielst irgendwie im Weltkrieg und sowas, alle ein bisschen nicht dieses plüschige Fantasy-Romance-Ding, von dem vorhin der Micha gesprochen hat. Aber ja, werden wir es uns mal genauer angucken irgendwann.
Ja, vielleicht wäre da so ein Crossover was Reizvolles, ja? Der kotzende Bär an der Leine in einer toxischen Partnerschaft mit einem muskulösen Elfen oder sowas. Wer weiß, wäre das eine neue Schiene, die man noch bedienen kann, um noch skandalträchtiger zu sein, ja? Reiten dabei auf einem russischen Panzer und erobern das Kapitol. Ja, go big or go home.
Ja, dann haben wir ja noch ein bisschen gelacht sogar am Ende. Das war ganz unerwartet jetzt bei dieser Rant-Folge. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr Zeit hattet. Wir haben ja wirklich am frühen Morgen heute aufgenommen. Und mal schauen. Also die Tradition gefällt mir. Ich glaube, wir werden auch nächstes Jahr wieder einen nervigen und niveaulosen Trash-Talk machen, pünktlich zum 1. April.
Bin ich dabei.
Ja, sehr schön. Und danke an alle, die zugehört haben. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, sehr gerne 5 Sterne bei iTunes und Apple. Und ach, das ist ja iTunes, ist ja Apple. Ihr wisst, was ich meine, Spotify, den ganzen Kram. Gerne auch Kommentare. Ich habe jetzt gesehen, man kann auch bei Spotify Kommentare machen, was heutzutage alles geht. Ich komme mit der Realität gar nicht mehr klar. Ich danke euch, wünsche euch alles Gute. Und die letzten Tschüss kommen natürlich von den GästInnen.
Ja, schön, dass ihr zugehört habt. Bei euch und kauft keinen KI-Schrott.
Und von mir die allergrößte Anerkennung, dass ihr zugehört habt, dass ihr es bisher durchgehalten habt. Und falls ihr wollt, nächstes Jahr wieder. Ich freue mich und macht's gut. Ciao.
Ich glaube, die Post kommt. Mach ihr schon mal weiter.
Okay, machen wir mal weiter. Hast du noch irgendwas, was du raushauen willst?
Ja, ich habe noch. Ich habe plenty. ist natürlich jetzt die Frage, was bringt das, wenn Philipp nicht da ist und nicht teilnehmen kann?
Wir können aber auch einfach warten und dann schneiden. Also genau, er kann ja hier schneiden. Genau. Das ist ja nichts.
Genau, also... Wir klatschen nachher Applaus. Wenn er wieder da ist, dann denkt er, wir klatschen ihm Applaus, aber es ist so eine Schnittmarke.
Ja, ich kann hier auch Soundeffekte, ich kann Drumroll einspielen, wenn er gleich kommt.
Sehr gut, sehr gut. Das kommt nachher alles in die Outtakes, das ist mir schon bewusst, oder?
Das mag sein, aber ich bin ja jetzt gerade schon sehr offen darüber, dass ich halt damit verlage, direkt zu kritisieren.
Das ist ja, ich mache auch gleich so weiter, was schon sehen.
Okay, ja. Okay. Bei mir steht Donnerhaus noch auf der Liste.
Oh, okay, ja. Gut, bin ich sehr gespannt, was du da raushaust. Also, ja, ich glaube, er kommt schon wieder. Ich höre schon mal rumpeln. Ja? Trommelwirbel. Ja, Philipp, wir haben ja Trommelwirbel gemacht und ein paar Take-Outs produziert. damit wir jetzt hier nahtlos mit dir weitermachen können und du nichts verpassen musst.
Okay.